Hallo und herzlich willkommen bei Sales Gossip, dem Podcast für alle, die im Vertriebschaos überleben wollen.
Heute ist Dienstag und somit startet eine neue Folge voller Sales Insights und guter Laune.
Hallo und herzlich willkommen bei Sales Gossip, dem Podcast für alle, die im Vertriebschaos überleben wollen.
Moin, ich bin Nils und zusammen mit Fatma bringen wir über 25 Jahre Erfahrung mit und jede Menge Schabernack.
Wir haben genug von den alten weißen Männern. Hier geht es um echte Motivation, echte Geschichten und nicht um verstaubte Phrasen.
Also, schnallt euch an, lasst die Anzüge im Schrank und kommt mit uns auf die wilde Reise durch den Vertrieb.
Wir freuen uns über eine Bewertung. Für aktuelle Themen folgt uns gerne auf Instagram unter salesgosse.de. Alle Links findet ihr auch in den Shownotes.
Moin! Heute ist Simone Weber bei uns. Simone ist seit über 25 Jahren als Rechtsanwältin tätig. Ihr Leitspruch ist, Recht ist keine Kunst, es ist ein Handwerk. Denn bei ihr geht es um die Menschen und deren aktuellen Probleme. Freut euch auf spannende Insights von der Spitze der Judikative.
Herzlich willkommen, Simone.
Vielen Dank für die Einladung, Fatma. Hallo Nils, danke für die super Einleitung. Schauen wir mal, was ich hier heute als Spitze mit beitragen kann.
Ja, schön, dass du da bist. Wir haben in Vorbereitung eine Umfrage gestartet auf LinkedIn und unser Publikum interessiert sich für das Thema Kündigung und Abfindung. Möchtest du erstmal was zu dem Thema sagen?
Ja.
Oder soll ich direkt die erste Frage stellen?
Tatsächlich. weil das natürlich ein Hauptteil meiner Arbeit wirklich ausmacht, mich mit Kündigung und Abfindung auseinanderzusetzen. Wobei es ja, kommen wir sicherlich gleich auch noch dazu, geht in erster Linie immer darum, ist die Kündigung wirksam. Die Abfindung ist vielleicht eine Folge daraus, wenn man sich mit dem Arbeitgeber einigt, aber es geht immer erst um die Wirksamkeit der Kündigung.
Cool, stark. Ja, dann haben wir ja genau die richtige Person da für genau dieses Thema. Jetzt kam die erste Frage rein. Vertritt die Simone beide Seiten? Wenn ja, warum?
Ich vertrete eigentlich immer schon beide Seiten und ich wüsste auch nicht, warum ich mich nur auf eine Seite konzentrieren sollte. Ich finde, beide Seiten zu vertreten hat einen ganz, ganz, ganz großen Vorteil. Ich kenne beide Seiten. Das heißt, ich weiß, wie der Arbeitgeber denkt, ich weiß, wie der Arbeitnehmer denkt, ich weiß, wie taktisch vorgegangen wird und zwar auf beiden Seiten. Das heißt, wenn ich mir in der Beratung von meinen Mandanten überlege, wie gehen wir denn eigentlich vor, dann bedenke ich in dem Moment natürlich auch schon automatisch, was wird denn die Gegenseite vielleicht dagegen einwenden oder welche Hürden müssen wir überspringen etc. pp. Das macht es für mich in der Beratung wesentlich leichter. Die Ergebnisse sind aus meiner Sicht jedenfalls auch ziemlich gut. Ja, wenn ich überhaupt nicht bedenke, was die Gegenseite macht, dann wird es vielleicht manchmal ein bisschen schwierig.
Ja, das glaube ich. Also ich glaube, da muss man auch einfach strategisch vorgehen. Was uns jetzt noch interessieren würde, ist, wieso riskieren so viele Arbeitgeber eine Kündigungsschutzklage?
Naja, das hat natürlich zwei Seiten, das darf man nicht vergessen. Natürlich würde ich als Arbeitgeber auch immer versuchen, mich außergerichtlich mit dem Mitarbeitenden zu einigen. Ja, das ist immer die einfachste Möglichkeit, es ist der wenigste Stress. Problematik bei diesen Aufhebungsvereinbarungen, vielleicht erkläre ich auch nochmal, es gibt einen Unterschied. Eine Aufhebungsvereinbarung wird zwischen Arbeitgeber und dem Arbeitnehmer abgeschlossen, in dem Moment, wo noch keine Kündigung im Raum steht. Man einigt sich einvernehmlich auf die Beendigung von einem Arbeitsverhältnis. Wenn ich eine Kündigung bekommen habe und nach der Kündigung mich mit dem Arbeitgeber einige, dann heißt das Ganze Abwicklungsvereinbarung. Der Inhalt ist mehr oder weniger identisch. Warum ist das wichtig? Im Rahmen einer freiwilligen Einigung, also das heißt, wenn der Arbeitnehmer sagt, gib einfach mal den Arbeitsplatz auf und einige mich mit dem Arbeitgeber, dass ich innerhalb von 2 Monaten ausscheide zum Beispiel, dann wird er in der Regel, wenn die ordentliche Kündigungsfrist nicht eingehalten ist oder er auch eine Abfindung erwirkt, die über ein halbes Monatsgehalt hinausgeht, immer, weil er freiwillig seinen Arbeitsplatz aufgegeben hat, eine Sperrfrist des Arbeitsamts. Das ist für die Arbeitnehmer, die nicht unmittelbar ein Anschlussverhältnis haben, Arbeitsverhältnis haben, einfach ganz schlecht, logischerweise. Sie kriegen kein Geld. Ja, es gibt keine Unterstützung. Also muss man sich mal sehr stark überlegen, möchte ich wirklich eine Aufhebungsvereinbarung abschließen? Das heißt, der Arbeitgeber, der mir nicht automatisch eine Aufhebungsvereinbarung anbietet, ist jetzt nicht immer der Böse.
Okay. Ja. Spannend.
Also, ob ich eine Aufhebungsvereinbarung schließe, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Wenn ich ein neues Arbeitsverhältnis habe, unmittelbar im Anschluss an die Beendigung, ist es überhaupt gar kein Problem, eine Aufhebungsvereinbarung zu schließen. Leitende Angestellte können auch Aufhebungsverträge schließen. Ja? Geschäftsführer schließen Aufhebungsverträge. Bei einem normalen Mitarbeitenden sollte man immer dreimal überlegen, möchte ich einen Aufhebungsvertrag schließen. Wenn der Arbeitgeber einen Aufhebungsvertrag vorlegt, man unterschreibt nie, was einem gleich vorgelegt wird, dann geht man am besten einfach schlichtweg zu jemandem, der sich damit auskennt, in dem Fall jemand, der Arbeitsrecht macht, zu einem Anwalt, und bespricht mit ihm, was steht da drin, was nicht ordnungsgemäß ist, kann ich das unterschreiben, kann ich das nicht unterschreiben. Ich schätze mal, dass wahrscheinlich in 80% aller Fälle der Rechtsanwalt anrät, es nicht zu unterschreiben. Wenn ich mich nicht einige außergerichtlich mit dem Arbeitgeber und habe eine Kündigung bekommen und gehe dann, also erhebe eine Kündigungsschutzklage und einige mich dann mit dem Arbeitgeber, habe ich ja nichts verloren. Ich habe nichts verloren, ich habe aber nicht mehr das Risiko, dass sich eine Sperrfrist der Bundesagentur für Arbeit. Ein ganz, ganz großer und wichtiger Unterschied.
Spannend. Okay, das heißt, wenn ich jetzt eine Aufhebungsvereinbarung bekomme, sage ich erstmal, okay, ich brauche die Simone und die muss mich A, beraten, und B, sollte ich dann die Kündigung riskieren? Weil ich war schon mal in der Situation, saß da und mir wurde gesagt, okay, bitte unterschreib das. Ich habe natürlich abgelehnt und habe aber nicht zeitgleich gesagt, ja, okay, dann gib mir halt die Kündigung, weil den Satz sollte man ja idealerweise vermeiden, würde ich sagen.
Ich würde sagen, den Satz sollte man für jeden Fall vermeiden. Ja? Ich möchte keine Kündigung. Ich möchte beim Arbeitgeber weiterarbeiten. Relevant ist immer, man kann nie in so einem Gespräch, wenn ich das jetzt von Mitarbeitersicht betrachte, gleich Ja oder Nein sagen. Das kann man. Es kommt drauf an, warum kommt denn der Arbeitgeber auf die Idee, das Arbeitsverhältnis mit mir beenden zu wollen? Ja?
Ja.
Es gibt vielleicht auch bestimmte Situationen, in denen mir bestimmte Sachen vorgeworfen werden, wo ich als Mitarbeitender unter Umständen auf die Idee komme, zu sagen, vielleicht ist ein Aufhebungsvertrag nicht die schlechteste Lösung. Wenn ich innerhalb des Aufhebungsvertrages zum Beispiel noch ein gutes Zeugnis vereinbare. Das Ganze ist immer ein Gesamtpaket. Ich kann das nie einzeln betrachten. Ich kann das nie unabhängig der Situation betrachten. Wenn der Arbeitgeber jetzt aber kommt und sagt, boah, ich muss Stellen abbauen, sagen wir, es sind 50 Mitarbeiter vorhanden oder 100, Zahlen ist im Endeffekt egal, sollten nur überziehen sein, weil sonst findet das Kündigungsschutzgesetz keine Anwendung. Ja, das heißt, ich habe dann weniger Schutz in dem Moment. Also wenn der Arbeitgeber kommt und sagt, ich entlasse von meinen Mitarbeitenden 10 Personen und du bist dabei. Und eigentlich würde ich das gerne so vereinbaren, also du kriegst natürlich was dafür, dass du gehst, wir halten natürlich die ordentliche Kündigungsfrist ein, alles gar kein Thema, du kriegst ein super Zeugnis und wir haben schon mal einen Aufhebungsvertrag vorbereitet. Den sollte man nie unterschreiben. Dann sagt man zum Arbeitgeber, vielen Dank, ich bin ein bisschen erstaunt, weil ich arbeite hier sehr gerne, würde auch gerne weiterarbeiten, darf ich mir das überlegen? Und dann wird der Arbeitgeber immer sagen, natürlich. Dann nimmt man diesen Aufhebungsvertrag, geht zum Anwalt, muss nicht ich sein, es muss nur ein Rechtsanwalt sein, der sich mit Arbeitsrecht auskennt. Und dann wird der Rechtsanwalt mit hoher Wahrscheinlichkeit sagen, nein, wir schließen keinen Aufhebungsvertrag. Und nicht zu den Konditionen. Warum? Ich habe ja unterschiedliche Interessen, logischerweise, als Arbeitgeber. Als Arbeitgeber möchte ich möglichst schnell, möglichst kostengünstig die Mitarbeitenden loswerden. Als Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerin möchte ich was? Ich möchte, wenn ich schon gehen muss, das Ganze irgendwie eigentlich ein bisschen vergeudet bekommen. Ja. Und dann muss der Rechtsanwalt schlichtweg prüfen anhand der Informationen, habe ich denn hier überhaupt zum Beispiel einen betriebsbedingten Beendigungsgrund? Ich weiß nicht, damals ist noch gar nicht so lange her, ging ja durch die Presse, dass ein Unternehmen beispielsweise eine gesamte Abteilung aufbauen wollte, zeitgleich aber andere Mitarbeiter gesucht hat. In dem Moment wird jeder Anwalt schon sehr hellhörig und sagt, wie kann das denn sein? Das kann natürlich unter Umständen sein, wenn das Unternehmen sagt, ich outsource. Meine komplette Buchhaltung wird ja outgesourced. Ja, ich mache hier nichts mehr. Dann kann das sein, dass das für die Abteilung gilt. Jetzt gehen wir mal davon aus, die Frau Müller arbeitet jetzt in dieser Buchhaltungsabteilung seit einem Jahr als mitarbeitende Teamsekretärin. Die hat aber vorher in einer ganz anderen Abteilung gearbeitet, weil als Sekretärin muss ich nicht in der Buchhaltung arbeiten. Ja. Dann stellt sich zum Beispiel schon die Frage, könnte die Dame denn irgendwo anders weiter beschäftigt werden als Sekretärin? Warum? Als Arbeitgeber muss man vergleichbare Mitarbeiter miteinander in die Relation setzen. Ja. Und da kann es auch unter Umständen sein, dass es eben abteilungsübergreifend ist, logischerweise. Wenn die Tätigkeit austauschbar ist. Das sind alles so Punkte, das wird der Anwalt besprechen. Also er wird hinterfragen, gibt es einen betriebsbedingten Beendigungsgrund, ja oder nein? Wo drin soll er bestehen? Dann wird er prüfen, ist diese Kündigung unter Umständen wirksam oder nicht im Weiteren? Also habe ich den Grund, das ist der erste Punkt. Habe ich wirklich eine Dringlichkeit oder gibt es eine andere Möglichkeit der anderweitigen Organisation? Gibt es eine andere freie Stelle, vergleichbare Tätigkeit, auf der Mitarbeitende weiter beschäftigt werden könnte? Und immer auch sehr schick, Sozialauswahl. Ist die Sozialauswahl eigentlich? Kurzes Beispiel. Wenn die Frau Müller und die Frau Wagner sind beide 50, die Frau Müller hat aber noch zwei Kinder, ist verheiratet. Und die andere Dame hat keine Kinder, ist unverheiratet, hat vielleicht noch eine Gleichstellung betreffend einer Schwerbehinderung. Dann wird aber, weil im Rahmen der Sozialauswahl werden so Punkte gebildet, für bestimmte Sachverhalte gibt es so 4 Punkte. Wenn jetzt die Frau Müller beispielsweise auch noch länger beschäftigt ist, ja, dann sind sie zwar gleich alt, gleiche Punktzahl. Dauer der Beschäftigung gibt jeweils 2 Punkte. Jemand, der 5 Jahre länger beschäftigt ist, hat einfach bessere Chancen. Wenn die Dame auch noch 2 Kinder hat und verheiratet ist, dann wird sie gegenüber der anderen Dame, obwohl die andere Dame schwer behindert ist, später gekündigt werden.
Okay.
Die Sozialauswahl. Und wenn einer dieser 4 Punkte bei einer betriebsbedingten Kündigung nicht stimmt, dann ist die Kündigung nicht wirksam. Beispielsweise. Hat aber welchen ganz großen Vorteil? Je unwirksamer eine Kündigung ist oder je mehr Risiken bestehen für den Arbeitgeber, dass er die Kündigungsschutzklage verliert, desto eher wird er bereit sein, mit dem Mitarbeitenden eine sehr gute Einigung zu treffen.
Das ist
auf den Ausgangspunkt zurückzukommen, wenn der Arbeitgeber den Aufhebungsvertrag vorlegt und der Rechtsanwalt sagt in dem Termin, spannend, wie soll denn die Kündigung ausschauen? Und sagt, Kündigung wird lustig. Dann hat der Arbeitgeber ja nur die Möglichkeit zu kündigen oder das Arbeitsverhältnis zu beenden, wenn er die Kündigung ausspricht.
Ja.
Und wenn ich schon von Anfang an weiß, die Kündigung ist wackelig, dann mache ich die Kündigungsschutzklage. Und dann kläre ich mit dem Mitarbeitenden oder mit meinem Mandanten oder meiner Mandantin in dem Moment, möchtest du gerne weiterarbeiten? Oder gucken wir, dass wir die bestmögliche Lösung hinbekommen? Die 2 Alternativen bestehen in dem Moment.
Okay, danke auf jeden Fall für die Ausführung. Jetzt gibt es ja mehr als nur die betriebsbedingte Kündigung. Es gibt ja noch die verhaltensbedingte und kommt dann noch was dazu?
Das war also personenbedingte Kündigung.
Ah, Personen. Okay. Geht man damit gleich um oder handhabt man das einfach anders, wie bei einer betriebsbedingten Kündigung?
Bei einer personenbedingten Kündigung, also klassischer Fall, ist die Kündigung wegen Erkrankung.
Ah, okay.
Ja, ist ein klassischer Fall von personenbedingter Kündigung. Da gibt es auch ein sehr genaues Prüfungsschema da. Wann kann denn der Arbeitgeber überhaupt kündigen, wenn jemand krank ist? Es ist eine ganz große Mehr zu denken, ich bin erkrankt, dann kann ich nicht gekündigt werden. Doch. Es ist relativ schwierig, also oder schwierig kann man auch nicht sagen, sondern es hängt von den Gegebenheiten. Wenn jemand über einen ganz langen Zeitraum immer wieder stetige Kurzzeiterkrankungen hat, ja, und es wird davon ausgegangen, das wird auch im Weiteren so sein, dann geht eine Kündigung vom Prinzip. Die ist nicht so leicht, gerade bei einer Erkrankung, aber sie ist machbar. Ja? Oder wenn jemand über 2 Jahre krank ist, auch möglich. Das Problem bei diesen krankheitsbedingten Kündigungen ist immer die Gesundheitsprognose. Okay. Es muss mehr oder weniger klar sein, dass der Arbeitnehmer zum Beispiel bei so einer längeren Erkrankung gar nicht mehr arbeitet. Das heißt, bei einer personenbedingten Kündigung prüfe ich als Anwalt schlichtweg die Voraussetzungen. Also wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine Kündigung ausgesprochen werden kann, ja oder nein? Denn ist krankheitsbedingte Kündigung ist wirklich kein leichtes Thema. Warum? Als Arbeitnehmer sage ich natürlich immer, ich werde schon wieder arbeiten. Ja, und wenn mein Arzt das bestätigt und der Arzt sagt, ja, wir brauchen noch folgende Therapie, voraussichtliche Dauer 2 Monate und danach kann der wieder arbeiten, dann wird es natürlich schwieriger mit der Kündigung. Das ist zum Beispiel personenbedingte Kündigung ein wichtiger Teil. Bei der personenbedingten Kündigung geht es auch zum Beispiel sowas wie dieses tolle Wort, was hier immer kursiert, Low Performer. Wie kündige ich einen Low Performer? Lese ich immer so schick. Da geht es darum, jemand ist nicht qua Person in der Lage, seine Arbeitsleistung ordnungsgemäß zu erbringen. Er arbeitet langsam. Auf gut Deutsch, der kriegt es einfach nicht auf die Kette. Ja. Das ist relativ schwierig. Warum? Da muss ich ja erstmal vergleichbar, nachvollziehbar darstellen können, wie arbeiten denn die anderen? Das sind so Hürden, die da der Arbeitgeber zu überwinden hat, zum Beispiel. Also, wie man sieht, nicht so easygoing. Bei der verhaltensbedingten Kündigung geht es um was? Um das Verhalten. Logisch. Sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz. Mobbing. Arbeitsverweigerung, ständiges zu spät kommen, Arbeitsanweisungen nicht durchgeführt. Das fällt alles unter verhaltensbedingte Kündigung. Bei einer verhaltensbedingten Kündigung ist was immer ganz wichtig. Der Arbeitnehmende muss ja wissen, dass er das überhaupt nicht darf. So. Jetzt geht man mal rechtlich gesehen immer vom dümmsten Mitarbeitenden aus. Ja, der eigentlich keinen Plan hat. Und deswegen, sagt die Rechtsprechung in der Regel, brauche ich bei verhaltensbedingten Kündigungen meine Abmahnung vorher. Das heißt, ich muss dem genau sagen, pass mal auf, am 2.10. bist du statt um 9 erst um 11 zum Arbeiten gekommen. Wir haben aber vereinbart, um 9 ist Arbeitsbeginn. Das ist eine Pflichtverletzung aus deinem Arbeitsvertrag oder Arbeitsverhältnis. Wir werden es im Weiteren nicht mehr akzeptieren und wenn es nochmal vorkommt, dann musst du mit einer Kündigung rein. Das ist die klassische Abmahnung. Was ist passiert? Wann ist es passiert? Wie ist es passiert? Gegen was hat er verstoßen? Mit was muss er im Weiteren rechnen? Und wenn dann ein ähnlicher oder vergleichbarer Verhaltensverstoß wieder vorkommt, muss wirklich vergleichbar sein, dann kann ich ihn kündigen. Warum? Er hat ja vorher gewusst, was passiert ist. Und er hat wieder dagegen verstoßen. Es gibt auch Situationen, in denen man keine Abmahnung braucht. Ganz wichtiger Punkt. Wenn ich bewusst in die Kasse greife, zum Beispiel, dann brauche ich keine Abmahnung. Warum? Dann ist die Fortsetzung dieses Arbeitsverhältnisses dem Arbeitgeber schlichtweg nicht mehr zumutbar.
Okay.
Ja. Also es kommt immer auch auf diese zumutbar und die Verhältnismäßigkeit. Vielleicht können ihr euch noch daran erinnert, dieser Fall Emily mit der Kassiererin. Ja, da ging es auch um eine verhaltensbedingte Kündigung. Die war jetzt ewig lange in diesem Unternehmen, die hat, weiß ich gar nicht mehr, ging es um Pfandbons oder sowas ähnliches, ja. Da musste eben das Gericht auch entscheiden, wie ist es denn, wenn ich so lange schon dabei bin und vorher ist nie irgendwas passiert. Ja, 20 Jahre, nichts passiert, toller Mitarbeiter. Auf einmal hat er ein Fehlverhalten. Strafrechtlich vielleicht relevant.
Hm.
Oder kann ich nicht. Das zeigt aber, dass gerade eben bei diesen verhaltensbedingten Kündigungen das auch genau geprüft werden muss. Ja? Wie sieht das Arbeitsverhältnis an und für sich aus? Was ist denn für ein Verstoß faktisch gewesen? Also was hat der Arbeitnehmer angestellt? Und ist das ein Verhalten, was ich nicht mehr akzeptieren muss als Arbeitgeber? Und was eigentlich dem Arbeitnehmenden einleuchten muss? Also wenn ich aus der Portokasse regelmäßig 50 Euro entnehme, ja, weil ich abends nochmal locker mit meinen Kindern zum Essen gehen möchte, ist das sehr traurig, dass es passiert und der Mitarbeitende nicht zum Arbeitgeber geht und sagt, tut mir wahnsinnig leid, können wir irgendwas mit meinem Gehalt machen? Ja. Aber so ein Verhalten ist dann halt einfach nicht mehr akzeptabel. Weil wenn der Arbeitgeber das akzeptiert, dann steht da vielleicht übermorgen der zweite Mitarbeitende und denkt sich, haben wir nicht zwei Portokassen? Vielleicht fällt es da auch nicht auf. Ja.
Hm. Okay, danke dir.
Gerne.
Jetzt kennen wir aus der Praxis, der Nils und ich, dass man ja Mitarbeiter gerne auch, ich sage es jetzt mal, so wie ich es schon aus der Vergangenheit gehört habe, entsorgen möchte mit einer verhaltensbedingten Kündigung. Und das ist ja im Vertrieb gang und gäbe, dass man sagt, okay, oder personenbedingt, dass er sagt, okay, das ist ein Low-Performer, ich muss ihn loswerden und seine Umsätze reichen nicht oder seine Nase gefällt mir nicht mehr. Und ihm wurde jetzt kein Aufhebungsvertrag vorgelegt. Ist der nächste Schritt zu sagen, ich warte auf die Kündigung, beauftrage dann einen Anwalt. Wann und wie lange habe ich Zeit, um zu reagieren?
Ganz wichtiger Punkt, danke. Wichtig ist, in dem Moment, wo ich als Mitarbeitender denke, es gibt hier ein Problem. Ja. Ich habe keine Wertschätzung. Ich habe das Gefühl, hier wird bewusst nach Fehlern gesucht. Ich werde hier ständig kritisiert. Und vielleicht ist sogar schon mal der Satz gefallen, vielleicht solltest du dir überlegen, ob du selber gehst. In dem Moment sollte man zu einem Anwalt gehen.
Warum? Okay, also schon vorher.
Ja, warum?
Spannend.
Ich bin ja als Anwältin nicht nur diejenige, die das Feuer löscht, wenn es brennt.
Ja.
Als Anwältin bin ich natürlich auch sowas wie eine strategische Beratungsperson. Ja? Ich kann dann meistens schon sagen, okay, wahrscheinlich wird als nächstes das passieren oder das passieren. Und ich kann auch dann mal mitteilen, auf was man denn achten sollte. Die meisten Mitarbeitenden sind, muss man jetzt mal sagen, echt auch so ein bisschen naiv, was die Tatsache angeht, auf was man alles achten muss. Und wenn man in so einer Situation ist, sollte man was tunlichst machen? Beweise sammeln. Wenn jemand gekündigt werden soll und man Gründe sucht, viele sagen dann, oh, schon mal dein Fahrtenbuch, also Fahrdienstfahrzeug, ja? Dienstfahrzeug. Ist früher ganz oft Kündigungsgrund gewesen, ist heute teilweise auch Kündigungsgrund. Warum? Ja, dann hat man aus Versehen vielleicht mal das zweite Auto auch getankt, ja? Oder hat irgendwas nicht aufgeschrieben, ist früher gefahren. Lauter solche Punkte sind wichtig. Und dann muss man einfach schauen, dass man das Risiko auf, ich sag mal, mehr oder weniger null reduziert, wenn man vorher auf diese Dinge schon nicht geachtet hat. Erster Punkt. Zweiter Punkt. Natürlich fängt man mal an, vielleicht den E-Mail-Verkehr zu sammeln. Vielleicht steht in irgendeiner E-Mail ein Satz, wo klar offensichtlich wird, geht so nicht. Ja? Der Mitarbeitende wird von dem Vorgesetzten oder der Vorgesetzten richtig blöd von der Seite angemacht, ohne Grund. Und das passiert immer wieder. Dann kann ich das aber nachweisen. Und was ganz wichtig ist, sich auch zum Beispiel im Unternehmen selber Leute zu suchen, die in meinem Lager stehen, die mich supporten. die vielleicht auch sagen, wenn sowas passieren sollte, würde ich auch aussagen, dass es so ist. Man braucht Verbündete, nichts anderes. Und der Anwalt ist in dem Moment nicht nur derjenige, der den Rücken stärkt, ja, weil es ist eine andere Situation, wenn ich weiß, da ist jemand, da kann ich anrufen und dem kann ich sagen, Folgendes ist passiert. Wie muss ich mich jetzt verhalten? Der Anwalt ist auch der Strategiepartner. Wie geht man jetzt am sinnvollsten vor? Es gibt auch Situationen, in denen ist es einfach sinnvoll, proaktiv auf den Arbeitgeber zuzugehen. Nämlich dem Arbeitgeber in dem Moment den Wind aus den Segeln zu nehmen und zu sagen, folgende Sachen sind passiert. All das deutet darauf hin, dass man vielleicht das Arbeitsfeld, das mit mir beenden möchte, und nach irgendwas sucht. Wir sollten vielleicht eine sehr klare und offene Kommunikation darüber führen, wie es weitergeht. Und wenn es aus Ihrer Sicht nicht weitergehen sollte, wie man sich dann adäquat voneinander trennt. Der Anwalt weiß, wie solche Sachen laufen. Der Anwalt ist in dem Moment auch gut. Ich sage dann schon, was man denn in solchen Gesprächen sagen sollte und vielleicht tun nichts unterlässt. Ja, oder wie man solche Gespräche aufbaut. Da braucht man auch ein bisschen Fingerspitzengefühl dafür und man braucht auch ganz gute Nerven dafür. Wenn ich das Gefühl habe, ich gehe da alleine rein, auf weiter Flur, weiß nicht, wie das funktioniert, und Schiss habe ich übrigens auch ein bisschen, dann wird das schwierig. Wenn ich aber weiß, ich habe das schon mit meiner Anwältin besprochen. Meine Anwältin hat gesagt, so und so und so ist es. Darauf muss ich nichts sagen. Ich sollte versuchen, das Gespräch in diese Richtung zu lenken. Und ich weiß genau, was ich eigentlich möchte. Ich bin das in so einem Gespräch dran.
Ich habe jetzt auch für ein sehr, sehr großes Unternehmen in Deutschland gearbeitet. Und da habe ich öfters mitbekommen, dass bei Rechtsstreitigkeiten der Mitarbeiter, der freigestellt war, dann auf einmal wieder da war. Und das fand ich immer sehr irritierend, muss ich zugeben. Und da würde ich einfach gerne mal von dir wissen, wie du, ich habe ja verstanden, ist auch ein taktisches Mittel, weil noch keine Übereinkunft getroffen wurde, ob das ein gutes Mittel ist oder nicht. Von beiden Seiten, von Arbeitgeber- und Mitarbeiterseite gerne.
Der Mitarbeitende möchte immer weiterarbeiten. Ja. Betrachten wir das mal wirklich aus der Sicht von beiden Seiten. Aus Arbeitgebersicht ist es ja so, wenn ich den Mitarbeitenden gekündigt habe, dann erwarte ich eigentlich in der Regel von den Mitarbeitenden nicht mehr viel konstruktive Zusammenarbeit. Drücken wir es mal so aus. Ja, ob das jetzt richtig oder falsch ist, steht auf einem anderen Blatt. Ich glaube, dass es auch eine Trennungskultur bedarf. Wenn ich die habe in einem Unternehmen und ich habe auch Kündigungsgründe, dann ist es gar kein Thema für mich, dass der Mitarbeitende weiterkommt zum Arbeiten. Dann freue ich mich eigentlich darüber, weil er nämlich einen neuen Mitarbeiter zum Beispiel einarbeitet. Oder weil er sein Zeug geordnet übergibt. Und weil ich ja vielleicht die Arbeitsleistung des Mitarbeitenden trotzdem immer noch schätze. Wenn das aber nicht so ist und ich den Mitarbeitenden loswerden möchte, dann möchte ich was? Dann möchte ich eigentlich, dass er schnellstmöglich das Unternehmen verlässt und sein Popo nicht mehr auf dem Bürostuhl sitzt. Ja? Ich möchte das Gesicht nicht mehr sehen. In dem Moment wird Folgendes passieren, dass der Arbeitgeber den Mitarbeitenden freistellt. Jetzt stellt aber der Arbeitgeber den Mitarbeitenden in der Regel nicht gleich unwiderruflich frei, sondern er stellt ihn widerruflich frei. Was ist der Unterschied? Unwiderruflich heißt, der Mitarbeitende muss überhaupt nicht mehr zum Arbeiten kommen, das Gehalt wird aber weitergezahlt. Widerruflich heißt, für einen Zeitraum XY muss der Mitarbeitende erstmal nicht mehr kommen. Bis der Arbeitgeber mit einer entsprechenden Ankündigungsfrist sagt, jetzt komm aber bitte wieder. Das ist natürlich für den Mitarbeiter auch ein kleines Damoklesschwert. Der hat nämlich eigentlich ja auch nicht so viel Bock, wieder in die Firma zu kommen. Aus Sicht des Arbeitgebers mache ich was, wenn ich eine lange Kündigungsfrist habe? Ich stelle ihn erstmal widerruflich. Dann sehe ich ihn nicht mehr, zahlen muss ich so oder so. Und der Mitarbeitende kann sich nicht sicher sein, ob er überhaupt vielleicht doch übermorgen, naja gut, sagen wir in 2 Wochen, wieder zum Arbeiten kommen muss. Aus Mitarbeitenden-Sicht ist es natürlich so, ich muss da nicht mehr hin, ich muss keine Arbeitsleistung erbringen, auf der einen Seite schick, weil ich sitze zu Hause und muss nichts machen, bekommt trotzdem mein Gehalt. Aber diese Freistellung findet ja in der Regel in zwei Situationen statt. Situation 1 ist, der Arbeitgeber möchte eine außergerichtliche Vereinbarung, also einen Aufhebungsvertrag mit mir schließen und möchte trotzdem, dass ich möglichst schnell weg bin als Arbeitgeber. So, das ist die eine Möglichkeit. Da nehme ich mir die Auszeit, ja. Freigestellt heißt, keinen Urlaub nehmen müssen, mir das in aller Ruhe überlegen, dann sage ich, was ich möchte und was ich nicht möchte. Im Fall der Kündigung und der Freistellung ist es eine andere Situation. Aus Arbeitnehmersicht will der Arbeitgeber ja gar nicht, dass ich wiederkomme. Das heißt, was ist für den Arbeitgeber am blödsten, wenn ich wieder da sitze und meine Arbeitsleistung erbringe? Ja? Der möchte nicht, dass der Arbeitnehmer da ist. Und wenn ich gegen die Kündigung klage, dann klage ich nicht, ich möchte gerne Abfindung haben. Ich klage darauf, dass die Kündigung unwirksam ist, mit der Folge, dass das Arbeitsverhältnis weiter fortbesteht. Wenn das Arbeitsverhältnis weiter fortbesteht, heißt das was? Ich sitze wieder an meinem Schreibtisch. Das will der Arbeitgeber nicht. Also ist das natürlich ein Druck. Aus arbeitnehmenden Sicht nicht gleich zu schreien, ich will mich hier einigen, sondern zu sagen, ich will meinen Arbeitsplatz zurück. Erhöht den Druck auf den Arbeitgeber.
Also ist das Worst-Case-Szenario für einen Arbeitgeber, dass eine gekündigte Person, die im Verfahren gewonnen hat am Ende, also wirklich, oder die Kündigung für unwirksam erklärt wurde, wieder zurückkommt. Und es macht ja auch was mit der Kultur, weil so ein Verfahren, jetzt aus meiner eigenen Erfahrung, zwischen 4 und 6 Monate oder noch ein bisschen länger, ist alles drin. Und wenn die Fatma jetzt 6 Monate weg war und plötzlich wieder sagt, huch, da bin ich wieder, ist das ja schlecht für die Unternehmenskultur, würde ich sagen. Also mich würde es irritieren, wenn ich ehrlich bin. Ich habe es auch live noch nie erlebt.
Wir müssen tatsächlich unterscheiden, um welche Form von Mitarbeitenden geht es. Ich sag mal, wenn jemand in der Produktion tätig ist, ja, dann ist das für den Arbeitgeber weitaus einfacher zu verschmerzen, dass er den dann doch weiter beschäftigt. Je höher aber die Verantwortlichkeit ist, je höher oder je mehr auch der Mitarbeitende nach außen tritt, im Kundenkontakt steht etc., desto unangenehmer ist es natürlich für den Arbeitgeber zu sagen, der war jetzt weg, aber jetzt ist er wieder da. Das ist genau das, was der Nils vorhin gesagt hat. Ja, auf einmal sind die wieder da. So. Der Arbeitgeber hat aber vielleicht schon kommuniziert, der Herr Meier ist gar nicht mehr bei uns. Die ganzen Arbeiten werden jetzt übrigens übernommen von der Frau Schmidt. Die Frau Schmitz weiß auch Bescheid bei allem. Die Frau Schmitz ist jetzt ihre alleinige Ansprechpartnerin. Und dann kommt er wieder. Blöd. Oder ich habe auch schon interne Verantwortlichkeiten geändert. Ja, der Vorgesetzte ist gekündigt worden. Neuer Vorgesetzter ist Herr Krause. Das heißt, der Arbeitgeber geht eigentlich davon aus, dass das Arbeitsverhältnis nicht fortgeführt wird. Je höher die Verantwortlichkeit im Unternehmen des Mitarbeitenden ist, desto eher ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Arbeitgeber natürlich überhaupt gar keine Lust hat, den Mitarbeitern wieder im Unternehmen zu sehen. Das ist immer eine Frage der oder nee. Ich finde, man kann das gar nicht pauschalisieren in dem Moment, ob das wirklich eine Frage der Unternehmenskultur ist. Gehen wir mal von Folgendem aus. Ich habe dem Mitarbeitenden gekündigt, der Abteilungsleiter ist. Aus diversen Gründen und aus meiner Sicht, aus Arbeitgebersicht, ist die Kündigung auch gerechtfertigt. Weil ich umstrukturieren will oder was auch immer. In dieser Kündigung ist aber trotzdem ein Fehler begangen worden. Gehen wir jetzt mal nicht drauf ein, was ist. Dann kann der Mitarbeitende natürlich klagen, so, wenn das Verfahren 6 Monate läuft und es dann geht ein Urteil und darin steht, die Kündigung ist unwirksam, dann würde er wiederkommen. Der Arbeitgeber möchte das aber eigentlich nicht und eigentlich verstehen die sich aber ganz gut, aber nach einer Kündigung versteht man sich nicht mehr gut. Liegt in der Regel in der Natur der Sache, ja. Zwei gegensätzliche Interessen treffen auseinander und jeder versucht, das Bestmögliche für sich aus dieser Situation zu machen. Das heißt, es gibt sehr wohl Unternehmen, die vielleicht auch eine Trennungskultur haben, wo es trotzdem zu Ärger kommt. weil der vielleicht nette Mitarbeiter in dem Moment auch gar nicht mehr nett. Deswegen halte ich solche Aussagen für schwierig. Natürlich lehrt die Erfahrung trotz allem, je besser die Kommunikation untereinander ist, je offener ein Unternehmen agiert mit seinen Mitarbeitenden, desto eher werden solche Streitigkeiten natürlich auch ausgetragen, aber auf eine andere Art und Weise.
Okay. Wie viele Arbeitnehmer hast du erlebt, die wirklich an den Arbeitsplatz zurückgegangen sind?
Ich habe tatsächlich einige.
Ja.
Warum? Weil das tolle Arbeitsplätze waren. Weil das Gehalt wahnsinnig gut war. Weil das Team toll war. Der Vorgesetzte war der Depp. Deutlich gesagt, ja. So. Dann ergeben sich aber vielleicht auch Umstrukturierungen im Unternehmen. Der Vorgesetzte ist kein Mensch, ha. Ja. Klar will ich zurück. Klar will ich in dem Moment zurück, ja. Und dann darf man auch nicht vergessen, wir haben gerade natürlich eine Hochzeit. Die geht gerade wieder runter. Also will heißen, wir hatten eine lange Zeit einen reinen Arbeitnehmermarkt. Ich hatte als Arbeitnehmer nicht so sehr das Problem, einen neuen Arbeitsplatz zu finden. Das ändert sich gerade wieder, merkt man deutlich, weil die Anzahl der Kündigungen hochgeht. Aber wenn je schlechter meine Chancen auf dem Arbeitsmarkt sind, desto eher möchte ich in dem Unternehmen weiter beschäftigt. Und natürlich ist, davon bin ich überzeugt, ist jeder irgendwie käuflich.
Also jeder hat einen Preis.
Genau. Es kommt auf den Preis an. Da sind wir beim Thema Abfindung. Ich glaube, dass wenn man Mitarbeitenden eine adäquate Summe anbietet, dann werden die meisten sich fünfmal überlegen, ob sie das nicht annehmen. Weil es gehen natürlich auch Abfindungen über den Tisch, das darf man einfach nicht vergessen. Da muss eine alte Frau lange verstricken und der Mitarbeiter vielleicht unter Umständen 1, 2, 3, 4, 5 Jahre, je nachdem, welche Position er bekleidet, überhaupt arbeiten. Und dass dann ein Mitarbeitender sagt, okay, das, was ich an Abfindung bekomme, was natürlich zu versteuern ist, darf man nicht vergessen, was zu versteuern ist, kann ich aber, selbst wenn ich schlecht rechne, so und so lange erstmal gar nicht arbeiten. Alternative 1. Das heißt, in dem Zeitraum kann ich mir locker was Neues suchen und habe vielleicht das erste Mal seit 15 Jahren die Möglichkeit, ein halbes Jahr lang mal nichts zu machen und mich um meine Familie zu kümmern.
Ja.
Ja, dann nimmt man auch so eine Abfindung mit. Wenn der Arbeitgeber natürlich so Peanuts anbietet, dann muss man als Arbeitnehmer den Kopf schütteln und sagen, nein. Dann klage ich halt weiter. Dann gehen wir halt zum Urteil, ja. Also, was man sich als Arbeitnehmer immer sagen muss, ist nicht gleich Ja schreiben. Nicht gleich Ja, warum? Ich vergleiche arbeitsrechtliche Verhandlungen immer ein bisschen mit dem türkischen Basar. Kann auch ein syrischer Basar oder ein thailändischer Basar, es ist völlig egal. Es kommt darauf an, wie man verhandelt und ich steige nicht mit dem niedrigsten Angebot ein, ich nehme nicht das niedrigste Angebot an und in der Regel ist das eine Form der Annäherung. Ja, der eine sagt das, der andere sagt das, dann macht man eine Risikoabwägung, dann sagt man vielleicht, aber das möchte ich auch noch. Das muss man aushandeln, schlichtweg. Und jemand, der sagt, ich nehme das jetzt, dann ist es schnell vorbei, hat entweder ganz viel Geld auf seinem Konto oder sagt, meine Nerven machen das nicht mit. Kann ich auch nachvollziehen, aber dafür gibt es den Anwalt. Der Mandant muss im Best Case, bespreche ich mit meinen Mandanten, was ist unser Ziel? Was ist realistisch? Was ist unrealistisch? Was fordern wir? Was könnten wir hinbekommen? Dann weiß ich genau, innerhalb welcher Range wir uns bewegen. Und dann verhandle ich für den Mandanten. Und in der Regel verhandle ich ja übrigens dann auch mit dem Anwalt auf der Gegenseite. So. Und dann muss der Mandant im besten Fall nur noch sagen, ja, finde ich super, nehmen wir. Dann braucht er die Nerven nicht. Die Nerven braucht er für was anderes. Das ist die emotionale Seite der Kündigung. Jeder, der glaubt, eine Kündigung macht mit ihm nichts, wird, wenn ihn das selber betrifft, irgendwie gestraft. Warum? Eine Kündigung macht mit jedem Menschen. Die macht selbst mit dem Personalchef oder der Personalchefin was, die selber vielleicht schon 100 Stück ausgeschrieben. Es ist immer so, dass ein das im ersten Moment trifft. Vielleicht auch, wenn es unvermittelt kommt, noch mehr. Vielleicht auch über die Art und Weise, wie die Kündigung ausgesprochen wird. Oft passiert es ja, dass die Kündigung dann überreicht wird, gesagt wird, wir müssen dich leider kündigen, bitte pack dein Zeug zusammen und geh. Das ist ganz schlecht. Ja. Also noch nicht mal verabschiede dich oder wir unterhalten uns drüber oder ja, dass das irgendwie ein bisschen aufgefangen wird. Andere Alternative ist, die Kündigung landet irgendwie per Bote in den Briefkasten. Die Frau geht abends zum Briefkasten, weil tagsüber niemand, ja, alle sitzen nochmal bequem vorm Sofa. Frau gibt dem Mann die Kündigung in die Hand, er macht das auf, denkt noch, ups, Kündigung. So. Fuck.
Ja.
Und das muss einem auch nicht unangenehm sein. Also diese emotionale Reaktion ist normal. Ich hatte auch schon Geschäftsführer, HR-verantwortlich etc. Da fließen Tränen, ja. Da dürfen auch mal Tränen fließen. Weil sich da ganz viel aufstaut in dem Moment. Und was ganz wichtig ist, in dem Moment auch zu schauen, gerade in so einem Prozess, ich als Anwalt übernehme die rechtliche Seite. Ich als Anwalt kann aber nicht die psychologische Seite gänzlich übernehmen. Ich baue meine Mandanten schon in meinen Gesprächen auch auf, dass das ganz oft nichts mit persönlichen Fehlern zu tun hat. Gerade bei Betriebskündigungen zum Beispiel. Ja. Und stärkt sie in den Rücken. Aber die Mandanten müssen in dem Moment auch selber gucken, dass es ihnen besser, also selber so ein bisschen besser geht, Sachen zu tun, die einem gut tun, etc. Und da ist es eben ganz wichtig, sich in dem Moment auf den Anwalt verlassen zu können. Nämlich, die Sorge habe ich nicht mehr, der kümmert sich darum.
Was würdest du für unsere Zuhörer als Tipp mitgeben, gelassener in einem Arbeitsrechtsverfahren zu sein, weil ich sitze seit Jahren immer mal wieder in öffentlichen Verhandlungen, weil es mich natürlich persönlich sehr interessiert. Und ich leide richtig mit, wenn da irgendwie eine junge Frau kommt, die total nervös ist, total bleich im Gesicht, weil sie einfach Angst hat vor diesem Verfahren. Und ich denke mir, okay, ist ein Gütetermin. Alles ganz ist ja Bazar. So wie als wenn man einkaufen geht. Was kann man tun, um ein bisschen gelassener zu sein? Weil es ist ja, die psychologische Ebene, aber es ist ja auch vielleicht, ich habe nicht genug Wissen über die andere Seite und deshalb habe ich Angst. Also diese Ungewissheit, wenn man das erste Mal vor Gericht ist, ist ja so wie, man denkt, man wäre beim Strafgericht, wenn man beim Arbeitsgericht ist, was ja gar nicht stimmt.
Also, ich komme nochmal zurück. Wenn man einen Anwalt hat, muss man sich den Kopf schon mal nicht machen. Warum? In der Güteverhandlung muss der Mandant nicht mitgehen. Ist nicht notwendig. Da geht der Anwalt hin, der Mandant kann zu Hause sitzen. Es gibt Situationen, wo ich auch sage, kommen Sie mal mit. Dann ist aber klar, ich spreche und der Mandant spricht nur, wenn der Richter oder die Richterin ihn anspricht oder die Mandantin anspricht. Ich würde solche Sachen nie selbst machen. Das würde ich nicht tun. Ich würde mir, selbst wenn ich keine Rechtsschutzversicherung hätte, immer überlegen, ob es mir nicht das Geld wert ist, jemanden einzuschalten, der sich damit auskennt. Das nimmt Druck. Also man kann das auch selber machen. Man kann selber eine Kündigungsschutzklage erheben. Da gibt es Rechtsantragsstellen auf den Arbeitsgerichten, die formulieren die Kündigung. Dann wird der Gerichtstermin, dieser Gütetermin angesetzt. Und dann ist es natürlich so, diese Richter und Richterinnen sind ja keine Unmenschen. Die sind in der Regel sehr freundlich. Und wenn da kein Anwalt dabei ist, sind sie noch freundlicher. Weil sie natürlich auch wissen, dass Personen mit solchen Situationen vielleicht zum ersten Mal in ihrem Leben konfrontiert. Man muss davor keine Angst haben. Man wird immer aufgeregt. Ich als Anwältin bin die ersten 2 Minuten in einer Verhandlung aufgeregt. Und das nach 25 Jahren. Ja. So eine Aufregung ist aber gar nicht schlecht. Weil wenn ich aufgeregt bin, dann bin ich mit allen Sinnen da, logischerweise. Und sobald man dann den ersten Satz sagt, ist auch alles fein, ja? Weil der Gedankengang, warum man aufgeregt ist, ist natürlich, sich zu denken, passiert da was völlig Unvorhergesehenes? Ja, aber was soll denn passieren? Die können irgendwas behaupten, ne? Da kann ich dann was zu sagen, oder ich kann nichts dazu sagen. Und wenn der Mitarbeitende selber vor Gericht ist, kann er nur sagen, ja oder nein. Im Zweifelsfall sagt er nein. Der Arbeitgeber müsste es beweisen, wenn er irgendwas behauptet, nicht der Mitarbeitende. Also man muss sich dessen bewusst sein, Aufgeregtheit gehört dazu. Wie sollte man damit umgehen? Man sollte sie anerkennen, aber keine Angst davor haben. Ein ganz wichtiger Punkt. Angst ist kein guter Ratgeber, nie.
Cool, super. Also wir haben sehr viele Informationen bekommen. Hast du drei letzte Tipps, bevor wir jetzt die Folge beenden, für den Arbeitnehmer im Vertrieb, egal ob Manager oder Sales Manager oder Field Sales, Innendienst, alle, die zuhören, was sie im ersten Moment tun sollten und was die beste Auswahl ist? Also auf was muss ich achten, wenn ich einen Anwalt aussuche?
Der ganz heiße Tipp ist, bitte, wenn ihr eine Kündigung bekommt, dann achtet auf diese 3-Wochen-Frist. Und nutzt diese 3-Wochen-Frist nicht aus, sondern am ersten Tag, nachdem die Kündigung, spätestens am zweiten Tag, sollte man den Anwalt sich aussuchen, mit dem ganz raschen Termin ausmachen, sagen, ich habe die Kündigung bekommen am so und so vierten. Denn wenn man muss zwingend innerhalb von 3 Wochen diese Kündigungsschutzklage einreichen. Wenn man die Kündigungsschutzklage nicht innerhalb dieses Zeitraums einreicht, dann gilt die Kündigung als wirksam. Wenn die noch so unwirksam wäre, dann können die Mitarbeitenden nichts mehr dagegen tun. Erster Tipp. Frist, also genau wissen, wann habe ich die Kündigung bekommen und wann läuft die 3-Wochen-Frist. Zweiter Tipp, sobald ich das bekommen habe, zum Anwalt gehen. Logisch. Wie suche ich den Anwalt aus? Muss dem Anwalt vertrauen. Ganz einfach. Ich sollte gucken, macht der wirklich Arbeitsrecht? Ja, und zwar wirklich Arbeitsrecht und nicht nur so ein bisschen en passant macht er das auch. Und Papa war da vorgestern übrigens mit dem Kaufvertrag, es hat super funktioniert. Ist keine gute Idee. Also Anwalt, der Arbeitsrecht macht, wenn ich den Anwalt unmittelbar sehen möchte, sollte er sich vielleicht irgendwo in meiner Nähe befinden. Heute auch nicht mehr notwendig, logischerweise. Wie machen wir es? Ich biete alle 3 Alternativen an, ja. Vor Ort, online, Besprechungen auch mit Zoom oder irgendwas. Ne? Das geht alles heute. Dritter Punkt. Man guckt sich vielleicht auch so ein bisschen an, welche Bewertungen sind denn da? Habe ich vielleicht schon mal von dem was gehört? Und was macht der auf mich für einen Eindruck? Nicht jeder Anwalt, der gut ist, ist der passende Anwalt für dich. Das ist ein ganz wichtiger. Anwalt und Mandant, sage ich immer, suchen und finden sich auch. Wenn ich beim ersten Telefonat mit dem Anwalt oder der Anwältin das Gefühl habe, das passt nicht, weil ich finde keine Kommunikationsebene zum Beispiel. Ja? Oder der ist so anders als ich, weil er total laut ist und das stresst mich total. Oder ja, dann sollte man sich nach einem neuen Anwalt umsehen oder einer neuen Anwältin. Diese menschliche Ebene und die Vertrauensebene muss genauso passen wie die fachliche Qualifikation. Und was macht man natürlich auch? Klar, man guckt im Netz oder man fragt auch bei guten Bekannten oder Freunden, kennst du jemand, der gut ist? Kommen ganz viele Empfehlungen. Warum? Weil die Mandanten, die zufrieden sind, wenn die irgendwas hören, natürlich sagen, ey, geh doch mal zu der Weber. Die war doch bei mir sehr gut. Ja?
Ja.
Also, das sind Punkte, nach denen man Anwälte aussuchen sollte. Wirklich nicht nur gucken, macht der jetzt seit 15 oder 20 Jahren Arbeitsrecht? Oder macht der alles? Wie ist die Empfindung, die ich bei dem Anwalt habe? Und dann läuft da in der Regel eigentlich auch alles ganz gut. Und man kann auch, wenn man selbst in einem Mandat, also es ist immer schwierig, logischerweise, aber wenn ich nach der ersten Besprechung erst das Gefühl habe, das passt nicht, dann kann ich auch in der ersten Besprechung sagen, vielleicht nicht. Wenn man eine Rechtsschutzversicherung hat, sollte man auch was immer machen? bei der Rechtsschutzversicherung gleich anrufen und die Deckungszusage einholen. Ja, und dann ist man da auch gesichert. Und für alle Arbeitnehmenden, das sage ich aber immer wieder, legt euch einen Ordner an für euer Arbeitsfeld. In diesem Ordner ist alles schick abgeheftet oder im PC, wie auch immer ihr das machen wollt. Das heißt, ihr habt alle Unterlagen immer à jour. À jour heißt, euch fehlt nicht der Arbeitsvertrag, euch fehlt nicht die letzte Gehaltserhöhung, euch fehlen überhaupt gar keine Gehaltsnachweise. Ja, warum? Das sind alles Unterlagen, die der Anwalt braucht. Und es ist auch schön, wenn der Anwalt die bekommt. Maßen geordnet und vollständig. Da schlumpern viele, kann das auf der einen Seite nachvollziehen, aber ich sage, in bestimmten Bereichen müssen die Unterlagen immer tippitoppi sein. Einfach aus dem Grund, wenn was passiert, dann ist das alles nicht mehr das Thema. Dann muss ich nicht eine Nacht lang überlegen und Schweißausbrüche haben, weil ich denke, boah, ich finde das nicht mehr. Ich weiß gar nicht, was in dem Vertrag steht. Das sollte man immer
machen. Okay. Danke. Vielen herzlichen Dank, Simone, für die ganz tiefen Einblicke und für die vor allem praktischen Tipps. Ich hoffe, alle Zuhörer und Zuhörerinnen haben gut aufgepasst. Und ihr habt rausgehört, beim Thema Arbeitsrecht könnt ihr auf jeden Fall Simone anrufen. Hat auch eine sehr sympathische Website im Internet. Also, vielen Dank für deine Zeit, für deine Inputs. Bis zum nächsten Mal.
Ich bedanke mich bei euch beiden. Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht.
Gerne.
Das war's für heute. Wir hoffen, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir.
Die besten Geschichten schreibt nun mal das Leben und die findet ihr hier bei uns auf Sales Gossip.
Bis zum nächsten Mal und denkt daran, der beste Deal ist der, bei dem alle lachen.
Schickt uns gerne Themen, die euch bewegen und beschäftigen, gerne als Sprachnachricht über Instagram unter salesgossip.de. Bis nächste Woche!